Ich gebe mal einen Beispielsatz und Sebastian, du darfst ja gerne ergänzen und reinspringen. Also für eine Frau machen sie das ganz gut. Respekt. Das wäre so ein Satz, der strafrechtlich sicherlich nicht relevant ist, der aber natürlich absolut abwertend ist, nämlich in Bezug auf das Geschlecht. Und das ist tatsächlich schon sexualisierte Gewalt. Und natürlich kann ich das auch als wohlwollenden Sexismus bezeichnen, ne? Also das war doch ein Kompliment. Freu dich doch, dass du das so gut machst. Aber auch wohlwollender Sexismus, getarnt als Kompliment oder Flirt, bleibt Sexismus. Und Sexismus ist ein großer Teil von sexualisierter Gewalt.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Was ist das genau? Woran erkenne ich es, wenn meine Grenzen überschritten werden? Und noch viel wichtiger, was kann ich dann tun? Darüber sprechen wir mit Verena und Sebastian, die AutorInnen vom Buch Bis hier und nicht weiter, gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Ein wundervolles, alltagstaugliches Buch mit ganz vielen Handlungsoptionen für dich in deinem Lebensalltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uns im Survivor Queen Kongress. Heute habe ich gleich zwei Gäste für euch dabei. Vielleicht kennt ihr sie schon vom Survivor Queen Kongress der letzten Jahre oder aus einer anderen Podcast-Folge. Es sind Verena Arps-Rölle und Sebastian Arps. Die beiden sind AktivistInnen und mittlerweile sogar auch AutorInnen. Und genau über ihr neues Werk, über ihr Buch, über ihr Baby werden wir heute hier sprechen. Ihr Buch heißt Bis hierher und nicht weiter. Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Verena, Sebastian, schön, dass ihr hier seid.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr, wieder mit dir zu sprechen.
Große Freude, sehr, sehr gerne.
Mögt ihr euch nochmal selber vorstellen, ein bisschen was zu euch erzählen? Das ist ja immer was anderes, fremd vorgestellt zu werden, als nochmal selber ein paar Worte über sich zu verlieren.
Sehr gerne. Also den Namen kennt ihr jetzt mittlerweile. Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Also ich bin Gründer und Inhaber von Elementartraining. Wir sind ein Trainingsinstitut mit Sitz in Münster. Und ich habe im Laufe meines Lebens gemerkt, Kommunikation ist so einfach und doch so schwierig. Und das ist tatsächlich die Basis von allem, was wir tun. Unterstützen dabei Menschen in der gewaltfreien Kommunikation, in wertschätzender Kommunikation, aber auch in wirkungsvoller Kommunikation. Naja, bewusste Entscheidungen und Struktur zu finden, sei es im Mitarbeiterkontext, sei es im Team, sei es von der Führungskraft zu Mitarbeitenden. Einfach die Menschen dabei zu unterstützen, zu sagen, okay, wenn du das tust, kann das diese Wirkung haben. Und dann stell dir die Frage, willst du diese Wirkung eigentlich erzielen? Und dann zu überlegen, wie kannst du dich anders verhalten, um genau die Wirkung zu erzielen, die dir wichtig ist. Und das ist so was mich umtreibt und ja, was wir mit Elementartraining machen.
Genau, und wir haben eben nicht nur Elementartraining, sondern auch mittlerweile ja die Act and Protect Initiative und die Act and Protect Academy. Und die ist so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen, kann ich so sagen. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme eigentlich aus dem Produktmanagement und Modedesign und habe auch da an meinem Arbeitsplatz sehr, sehr viel Sexismus erlebt, bis hin wirklich auch zu sexueller Belästigung. und habe auch aus diesen Gründen irgendwann die Branche gewechselt und wurde dann Mutter und habe gemerkt, Mensch, cool, als Mutter wird man ja auch richtig toll sexualisiert und fand das ziemlich ätzend, ehrlich gesagt. Und habe mich dann sehr lange so innerlich und privat mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann gedacht, nee, also das Thema habe ich ja selber auch beruflich erlebt. Wir haben ein Trainingsinstitut, wir sind ganz nah dran an Unternehmen. Lass uns doch mal gucken, ob wir das nicht verbinden können. Und das haben wir eben erst gemeinnützig gemacht mit einer Initiative. Das heißt, wir haben Kampagnen unterstützt. Ich bin auf Social Media, besonders auf LinkedIn aktiv. Wir haben Petitionen geschrieben an den Deutschen Bundestag, die auch jetzt teilweise schon bearbeitet werden. Und dann wurden eigentlich Unternehmen auf dieses Engagement aufmerksam und haben gesagt, ja, sag mal, wollt ihr denn nicht bei uns mal Workshops geben? Und dann haben wir sehr lange hin und her überlegt, ob wir das können, inwieweit wir uns da auch nochmal fortbilden müssen, haben das gemacht, ja, und sind dann in Organisationen und Unternehmen gegangen und haben da sehr, sehr viel gelernt, auch gelernt, nochmal in Worte zu fassen, gelernt, wie bestimmte Strukturen, Dynamiken miteinander zusammenhängen und welche wir eigentlich, egal in welcher Branche und egal in welchen Unternehmen und in welcher Größe, wir immer wieder sehen. Und ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend tatsächlich, uns einem Buch zu widmen.
Ich find's mega cool, wie aus eurer eigenen Initiative, aus einem, es ist halt uns wichtig, es ist uns aufgefallen, das passiert immer wieder, wie daraus, ja, plötzlich was entsteht, wo Unternehmen drauf aufmerksam werden, dafür ja auch Geld ausgeben, ne, also wie ihr aus etwas, wo euer Herz für brennt, und ich finde, das merkt man, wir haben jetzt einfach schon so viel zusammengearbeitet, ne? Und wir werden alle drei unserer Themen nicht müde. Und da einfach zu sehen, dass es möglich ist, auch mit einem Herzensthema, auch mit einem schweren Herzensthema, dass man da trotzdem sowohl sich einsetzen, engagieren kann, als auch Geld und Lebensunterhalt mit verdienen kann. Das finde ich mega stark. Ich sehe ganz viel Nicken.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, wo wir uns auch manchmal noch kneifen, ne? Nur weil, wie du auch sagst, es ist eben auch ein sehr schwieriges Thema. Es ist gerade auch in Unternehmen ein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, was wir lieber ganz nach hinten auf die Agenda packen, eben weil es auch so sensibel ist, weil es auch so emotional ist. Und gleichzeitig schaffen wir es aber eben auch, ganz viele Unternehmen darauf aufmerksam zu machen und auch in Kontakt mit Unternehmen zu kommen, die selber auch wirklich was ändern wollen, die nicht nur einmal im Jahr irgendwie eine Regenbogenfahne hissen oder eine lila Fahne, sondern die das wirklich, wirklich durchziehen. Und denen gebührt auch tatsächlich unser Respekt an der Stelle. Und da sind wir sehr froh, dass wir da mittlerweile wirklich ein ganz, ganz tolles Netzwerk auch geschaffen haben und dass wir auch zusammen an so vielen Stellen agieren können, ne? Weil ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ich als Frau mich hinstelle und etwas erzähle oder Sebastian als Mann. Und wenn wir das aber eben geschlechterübergreifend machen können, haben wir ja auch nochmal eine ganz andere Wirkung und können auch bestimmte Reaktanzen von vornherein schon entgegenwirken.
Total. Euer Buch. Lasst uns mal über das Buch reden oder eher über die Entstehung. Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt ein Buch rausgebracht habt, wo man vielleicht sagen könnte, ja komm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, da gibt es doch schon genug Bücher und Infos und da gibt es ja auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz, da braucht man doch jetzt nicht nochmal ein Buch zu, oder?
Und genau das dachten wir tatsächlich auch und haben festgestellt, nein, das gibt's noch nicht. Also zumindest die Art von Buch, die wir geschrieben haben, weil natürlich gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, was auch gut und richtig und wichtig ist, die das analysieren, die versuchen herauszufinden, wo kommt das denn her, wie ist das alles entstanden. Nur der letzte Schritt, den haben wir festgestellt, ist bisher noch keiner gegangen, nämlich mal tatsächlich Menschen dazu zu empowern, wie gehe ich denn damit um, wenn ich auf einmal sensibilisiert bin und sexualisierte Gewalt wahrnehme. Weil das ging mir natürlich in meinen Workshops, in den Trainings so. Ich habe dann den einen sexistischen Spruch erlebt und dann habe ich gemerkt, oh, Bauchgefühl, da passiert was, das ist nicht richtig. Nur dann ist es mir, wie glaube ich ganz, ganz vielen so ergangen, ja, bin ich jetzt derjenige, der sich anstellt, wie reagiere ich da drauf? Und was sind denn eigentlich mal tatsächliche Methoden oder Herangehensweisen, sich diesem Thema zu beschäftigen? Und da haben wir gesagt, hey, das gibt's so noch gar nicht. Gerade was das Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz gibt, dann lass uns das doch mal wirklich zusammenschreiben. So etwas wie ein Ratgeber, den sich Menschen, die das selber erleben oder die in Positionen sind wie HR oder sonstige, mal wirklich als Ratgeber nehmen können. Und genauso ist es auch aufgegliedert. Ihr braucht das Buch nicht komplett durchlesen. Ihr könnt euch das Inhaltsverzeichnis nehmen und guckt, okay, das kenne ich und darüber möchte ich lesen. Und ihr seid sofort drin. Um tatsächlich am Ende mit dieser klaren Handlungsempfehlung oder Handlungsoptionen rauszugehen. Weil was macht Unsicherheit mit uns Menschen? Naja, wir werden meistens ohnmächtig. Und Ohnmacht ist das Schlimmste, was bei diesem Thema passieren kann. Weil wenn wir nichts tun, tolerieren wir diese Art von sexualisierter Gewalt und Sexismus. Obwohl wir vom Mindset her, vom Wertesystem, das eigentlich zum Kotzen finden. Und das war der Grund, einer der Gründe, zumindest aus meiner Perspektive, dass dieses Buch geschrieben werden musste und dass wir das tun sollten. Oder wie siehst du das, Verena?
Ich muss da ein bisschen lachen, dass wir das tun sollten. Also zum einen haben wir ja auch immer schon sehr viele Beiträge auch verfasst. Das heißt, wir haben auch da ja schon ganz, ganz viele Themen mit bearbeitet. Und wir haben einfach gedacht, wir haben jetzt auch jahrelange Erfahrung schon in Unternehmen, auch zu diesem Thema. Das heißt, wir sind ganz nah dran an diesem Thema am Arbeitsplatz. Wir kriegen mit, was beschäftigt Unternehmen? Was hält sie davon ab, aktiv zu werden? Welche Sorgen haben sie, wenn sie aktiv werden? Was treibt die Führungskräfte rum? Was ist mit den MitarbeiterInnen? Ne? Welche Sorgen haben die? Welche Erfahrungen haben die gemacht? Und irgendwann habe ich wirklich gesagt, weißt du was, Sebastian, Um wirklich Informationen zu kriegen, muss ich mich an ganz vielen verschiedenen Stellen informieren. Eigentlich sollten wir mal unser gesammeltes Wissen in ein Buch packen. Ja, und das war dann der Beginn einer etwas längeren Odyssee durch dieses Thema, wo wir ja auch ganz viel nochmal recherchiert haben, welche Studien gibt es, welche Forschung gibt es, wie ist das in anderen Ländern, wie ist eigentlich die Gesetzeslage und wirklich auch versucht haben, das alles in so einen Ratgeber, in so ein Sachbuch auch zu bündeln, was wir uns sonst häufig an ganz vielen verschiedenen Stellen zusammensuchen müssen. Und es ist super wichtig, dass es diese Stellen gibt und auf denen basiert auch unser Wissen und ganz viel von unseren Methoden. Und gleichzeitig ist es jetzt so ein Buch für alle. So, ne? Egal, ob ich Führungskraft bin, ob ich Unternehmensinhabender bin, ob ich Mitarbeiterin bin, ob ich Ally sein möchte, ob ich Betroffene bin. Für alle ist dieses Buch geschrieben und es geht eben auch raus aus dem reinen Arbeitsplatzkontext hin zu dem, naja, aber was brauchen wir auch politisch und was ist auch gesellschaftlich und was ist vielleicht auch anerzogen und sozialisiert bei uns an ganz vielen Stellen, die wir dann aber eben in den Arbeitsplatz natürlich auch mitnehmen und auch da wieder zurückgespiegelt bekommen.
Wow. Ganz schön krasses, großes Werk, was ihr da mal eben auf die Beine gestellt habt in anderthalb Jahren. Lass uns mal reinhüpfen. Oder wir starten mal mit dem Anfang. Was ist denn eigentlich sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz? Ne? Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, müssen wir vielleicht auch einmal kurz definieren, was das eigentlich ist.
Und genau damit geht's auch los. Worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Also gerade auch der Begriff sexualisierte Gewalt, der ja eher so aus dem feministischen Sprachgebrauch kommt und tatsächlich alles meint, wo es um sexuelle Selbstbestimmung geht, aber eben auch um verbale Sprüche, um Kommentare, um Abwertung und natürlich auch ganz, ganz viel um Machtmissbrauch. Ne? Wenn ich Macht missbrauche, um andere Menschen zu beleidigen, unter Druck zu setzen, zu Handlungen zu bringen, zu Beziehungen zu bringen, die sie eigentlich gar nicht möchten. Und dieser Begriff sexualisierte Gewalt, der findet so in vielen Gesetzeskontexten gar nicht statt. Da reden wir über sexuelle Gewalt oder über sexuelle Belästigung, gerade am Arbeitsplatz. Und wir finden aber eben den Begriff der sexualisierten Gewalt da auch nochmal passender, weil er eben über die strafrechtlich relevanten Anteile hinausgeht. So. Und was ist mit sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz gemeint? Jeder unangemessene Spruch, jede sexuelle Anzüglichkeit, jedes zu nahe kommen auf sexueller Basis, jede sexuelle Einladung, Aufforderung, aber auch Einladungen zu privaten Verabredungen über Hierarchieebenen hinweg oder über Abhängigkeitsverhältnisse hinweg, bis hin natürlich auch sexuelle Belästigung und Vergewaltigung. Also das ganze Spektrum ist abgebildet von Dickpics bis hin zu wirklich sexuellen Übergriffen.
Das ist ein großes Feld, dem ihr euch da gewidmet habt in einem Buch.
Tatsächlich überlegen wir auch schon, ob wir vielleicht auf bestimmte Themen noch mal enger eingehen sollten. Und es ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema, was unendlich vielschichtig ist und bei dem wir auch gar nicht den Anspruch haben und auch haben können, zu sagen, wir sind da die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir tragen zusammen, was es momentan an Studien, an Forschungen gibt. Wir tragen zusammen, was unsere Erfahrung ist, was auch andere Aktivistinnen hervorbringen. Und das ist sicherlich aber auch etwas, was immer wieder neu aufgelegt werden muss, wo es neue Prozesse gibt, neue Gesetzeslagen, neue Code of Conducts auch, gesellschaftlich.
Ja, und das ist ja auch, also ich finde das so cool, weil ihr eben einfach so nah dran seid, ne? Weil ihr eben in einem Trainingskontext sowieso schon so viele Jahre in Unternehmen seid, dass das eben kein reines Theoriebuch ist, sondern wirklich ein, okay, ich habe folgendes Problem, ich blätter durchs Buch durch, hat euer Buch ja auch schon gelernt, dachte so, wow, krass, ne? Also man findet seine Themen recht schnell, ihr habt die Titel sehr prägnant benannt, der Kapitel und Unterkapitel und ja, einfach ein schnelles Was tue ich jetzt Handbuch, ne? Weil es ist ja ganz oft, wenn man Bücher liest oder ne, ist es schnell ein sehr theoretisches Ding und dann weiß man zwar danach mehr darüber, aber ist genauso machtlos wie vorher. Ja.
Ja, und genau was du beschreibst, Mai, ist auch das, was unser Anspruch war, weil Wissen heißt nicht können. Und zwischen Wissen und Können liegt bekanntlich ein Ozean dazwischen. Und unser Buch soll vielleicht so etwas sein wie eine Anleitung, diesen Ozean zwischen Wissen und Können zu durchqueren. Auf eine einfache, aber auch anwendbare Art und Weise. Klar hätten wir vielleicht noch neurokommunikativer in den Methoden arbeiten können, noch wissenschaftlicher darauf gehen können. Nur wer benutzt denn so etwas? Mhm. Und das soll tatsächlich eine anwendbare Anleitung sein. Und das ist auch das, was uns in der Act and Protect Academy ja grundsätzlich wichtig ist, ist dieser Dreiklang. Erkenn erstmal, worüber reden wir eigentlich? Was ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Und ja, auch dein Bauchgefühl spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil wir Menschen sind ausgestattet mit genau den Funktionen zu merken, okay, wenn unsere Grenzen überschritten werden. Und sexualisierte Gewalt hat ja genau das Ziel, diese Grenzen zu überschreiten. Mhm. Nur wenn ich das Gefühl habe, dann brauche ich auch etwas, um es benennen zu können. Ist das jetzt wirklich nur ein Gefühl oder ist es mehr? Und das ist dann der zweite Schritt. Nur da hört es meistens auf und wir gehen den dritten Schritt, nämlich wie kann ich es beenden? Was steht mir juristisch zu? Welche Gesetze, das AGG, was ist im StGB, was ist in der EU-Charta verankert und so weiter. Aber auch wie kann ich proaktiv selbstwirksam sein? Und das ist ja auch das, was Verena am Anfang sagte. Es gibt strafrechtlich relevante sexualisierte Gewalt. Da kann ich mich bei der Antidiskriminierungsstelle informieren, da kann ich mir juristischen Beistand holen, da kann ich Anzeige erstatten. Aber wie gehe ich denn mit diesen subtileren Formen davor um, die sich ja hochsteigern, bis sie dann irgendwann strafrechtlich relevante sexualisierte Gewalt sind? Und gerade da wollen wir ansetzen. Und den Menschen wieder diesen Mut zu geben, zu sagen, hey, vertraue auf dein Bauchgefühl. Und wenn du das hast, hast du hier Methoden, wo du nicht direkt der Nestbeschmutzer bist, wo du nicht direkt derjenige bist, der mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt läuft und sagt, es sind ja alles Sexualverbrecher hier, sondern tatsächlich auf eine wertschätzende und dennoch konstruktive Art und Weise diesen Dominoeffekt zu unterbrechen, damit es gar nicht erst so weit kommt.
Total schön, was ja auch einen präventiven Ansatz hat, ne? Zu sagen, wir beginnen noch viel früher, als Dinge strafrechtlich relevant wären. Ne? Lass uns da doch mal reinschauen, reinspringen. Mögt ihr gerade mal ein Beispiel nennen, dass unsere ZuhörerInnen da ein bisschen besser reinkommen können? Wir haben jetzt ganz viel auf Meta gesprochen. Was wäre denn so etwas, was noch nicht strafrechtlich relevant wäre, wo vielleicht noch nicht mal das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, greifen würde, aber ihr schon trotzdem sagt, hey, da beginnt schon sexualisierte Gewalt, da ist ein, ne, vielleicht beginnt da mein Bauchgefühl schon. Was wäre so eine Situation und wie kann ich damit umgehen?
Ich gebe mal einen Beispielsatz und Sebastian, du darfst ja gerne ergänzen und reinspringen. Also für eine Frau machen sie das ganz gut. Respekt. Das wäre so ein Satz, der strafrechtlich sicherlich nicht relevant ist, der aber natürlich absolut abwertend ist, nämlich in Bezug auf das Geschlecht. Und das ist tatsächlich schon sexualisierte Gewalt. Und natürlich kann ich das auch als wohlwollenden Sexismus bezeichnen, ne? Also das war doch ein Kompliment. Freu dich doch, dass du das so gut machst. Aber auch wohlwollender Sexismus, getarnt als Kompliment oder Flirt, bleibt Sexismus. Und Sexismus ist ein großer Teil von sexualisierter Gewalt. Und nichtsdestotrotz gibt es allerdings auch zu diesem Satz ganz viele Unternehmen, die sagen, das ist bei uns nicht erlaubt. Das entspricht nicht unseren Werten, das entspricht nicht unserer Kultur, das entspricht nicht unseren Richtlinien und unserem Code of Conduct. Und wir wollen auch solche Sätze nicht in unserem Unternehmen. Und trotzdem erleben auch wir in unserer Arbeit immer wieder, dass solche Sätze fallen. Also auch alle diese Sätze, die so in unserem Buch sind, die Beispiele, die wir geben, das sind Beispiele, die wir wirklich selber erlebt haben, beobachtet haben, die uns zugetragen wurden, die wir verwenden durften. Und die, auch wenn sie noch so subtil sind, ja etwas in uns machen. Für eine Frau machst du das ganz gut. Naja, das kann bei mir auslösen als Frau, oh wow, okay, also eigentlich mache ich es doch nicht gut. Ich mache es doch noch nicht gut genug. Ich mache es noch nicht so gut wie mein Kollege. Auch wenn das völliger Quatsch ist, weil es geht gar nicht um meine Leistung. Ja, es geht nur um die Abwertung. Aber da kommen wir ja sofort in ganz viele Spiralen auch, ne, von Selbstwertgefühl, von Scham, von ich muss mir was beweisen, ich muss den anderen was beweisen. Und da geht's auch ganz schnell in so eine Abhängigkeit hinein. Und wenn dieser Satz so stehen bleiben darf, naja, dann wird beim nächsten Mal vielleicht was anderes gesagt. Oder, naja, für eine Frau machen sie das ganz gut, Respekt und dabei dann die Schulter getätschelt. Ne? Und so kommt es zu immer mehr Taten, die eben nicht adressiert werden, die auch mit denen auch Tatpersonen nicht konfrontiert werden und die sich dann ganz schnell in so Kulturen festsetzen und wahnsinnig schnell oder wahnsinnig schwer eigentlich auch wieder zu entfernen sind, weil sie so schnell zu einer Kultur auf einmal dazugehören, selbst wenn sie unerwünscht sind.
Das sind auch so Beispiele und das ist uns auch wichtig in dem Buch, sexualisierte Gewalt nicht als Einbahnstraße zu betrachten. Weil egal welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle oder ich dem angehöre, auch da kann ich sexualisierte Gewalt erleben. Jetzt stell dich doch nicht mal so an, setz dich durch, du bist doch ein Mann. Jetzt kündige die Person doch einfach. Sexualisierte Gewalt ist immer dann aus unserer Perspektive gegeben, wenn die Sexualität als Machtmissbrauch eingesetzt wird, um andere Menschen dazu zu bringen, ihre Grenzen zu überschreiten oder um sie abzuwerten. So, wenn ich jetzt als männlich gelesene Person diesen Satz höre, naja, was wird das in mir auslösen? Es wird natürlich Druck aufbauen und es wird natürlich dazu führen, dass ich mich entweder selber als Führungskraft in Frage stelle oder auf meinen menschlichen Ethos verzichte, indem ich dann diese Person kündige oder sonstiges.
Danke auch für das Beispiel auch nochmal, ne? Da nochmal klar zu haben, ne? Es geht eben nicht nur darum, dass es, auch wenn das in Diskussionen viel Thema ist, ne, als Frau, sondern eben in alle Richtungen, ne? Oder sind wir noch bei einem ganz anderen Thema, ne? Non-binär, genderfluid, ne, da haben wir ja nochmal ganz andere Zahlen an Übergriffen, sowieso gesamtgesellschaftlich und auf Arbeit, wisst ihr wahrscheinlich sogar besser als ich, wie da Probleme und Anfeindungen sind.
Ja, absolut. Also auch bei dem Thema kriegen wir es immer wieder mit, dass beispielsweise bei, hatten wir jetzt neulich noch bei einem Auszubildenden, der Deadname benutzt wurde, konsequent vom Auszubilder, ne? Also solche Themen, ja, wirklich. Und das macht natürlich was mit Menschen. Und das ist ja auch nicht nur ein Signal für die betroffene Person in dem Moment, sondern auch für alle anderen, die das mitkriegen, die das hören, die das zugetragen bekommen. Und das setzt so Kulturen auch fest, ne? Und natürlich gibt es das auch in allen Geschlechtervariationen von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Frau zu weiblich gelesen. Also da, dem sind überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Und was vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, ist aber eben, dass es auch nicht nur darum geht, ich mache einen anzüglichen Kommentar oder ich fasse an, sondern auch wenn ich jetzt beispielsweise als Chefin meinen Auszubildenden oder meine Auszubildende abends zu mir auf ein Glas Wein einladen würde und übrigens mein Mann, ja, oder meine Frau ist auch nicht da und dann können wir ja mal über die Übernahme sprechen. Vielleicht nimmst du dir Schlafklamotten mit. Ganz ehrlich, das ist sexualisierte Gewalt, weil das Manipulation auf feinstem Niveau ist. Und natürlich könnte die entsprechend eingeladene Person sagen, nee, mache ich nicht. Nur da sind wir ja wieder bei dem Thema Abhängigkeit, Hierarchien, Loyalitäten. Wenn ich angewiesen bin auf einen Job, auf eine Übernahme, auf ein Projekt, naja, dann überlege ich mir das aber dreimal, ob ich dazu was sage oder etwas ablehne, ne? Weil ich mich selber natürlich dann auch in eine sehr vulnerable Position begebe. Und das ist eben etwas, wo ich denke, wenn uns das bewusst ist, können wir damit anders umgehen und wir können anders Unterstützung holen. Also das heißt, den Mitarbeitenden muss auch ganz klar sein, was sind eigentlich ihre Rechte, nämlich, dass sie sich wehren dürfen. Und den Arbeitgebenden muss ganz klar sein, dass sie die Pflicht haben, alle Mitarbeitenden auch zu schützen. Und das eben nicht erst, wenn was passiert ist, ja, oder indem sie eine Ansprechperson einsetzen, die dann aber wiederum eigenen Loyalitäten, Abhängigkeiten unterliegt oder die nicht kompetent ist, sondern wirklich von Beginn an, indem sie alle Mitarbeitenden informieren und auch sensibilisieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, indem sie auch Konsequenzen transparent machen.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Da sind wir im Prinzip schon bei der strukturellen Antwort, ne? Dass wir auf einer strukturellen Ebene, also die Struktur eines Unternehmens über Hierarchie, über Code of Conduct, über so und so machen wir es in der Firma, ne? Also da müssen wir ja schon, ich sag mal, eine relativ weite aufgeklärte Firma haben, die sagt, okay, wir beschäftigen uns mit den Themen und wir machen eine, ja, im Prinzip Top-Down-Hierarchie, Kultur, ne, die von oben sagt, so und so läuft's. Wie ist das, wenn wir nochmal auf eure Beispiele zurückgehen? Ne? Also für eine Frau machen sie das ganz gut. Oh, jetzt steh doch dein Mann und kündige den. Wenn auf einer tatsächlich, ne, jetzt eure Handlungsebene, was tue ich da, wenn mir so ein Satz begegnet? Wie kann ich dem anderen Menschen klar machen, das war nicht cool, ohne dem jetzt die Sexismuskeule an den Kopf zu hauen, gegen die er sich vielleicht wehren würde und sagen würde, nee, das war jetzt doch gar kein Sexismus.
Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass wir uns klar werden, es gibt keine universelle Magic Solution oder kein Magic Broomstick für das. Wenn es den gäbe, ey, wunderbar. Falls jemand von euch den hat, sendet uns den zu at hallo at actandprotectacademy.com. Nur was ist wichtig ist, herauszufinden, was ist meine Art und Weise, wie reagiere ich? Und das ist auch das, was wir im Buch versuchen darzustellen. Es gibt Menschen, die sind eher verbal ausgeprägt, die können die richtigen Worte finden. Da kann ich zum Beispiel den blinden Fleck des Gegenübers erhellen, indem ich klar mache, wie dieses Verhalten auf mich wirkt. Dass ich das schon ganz schön grenzüberschreitend und sexistisch finde, wenn ausschließlich auf mein Geschlecht basierend ich abgewertet oder aufgewertet fühle. Ich kann das aber auch nonverbal machen, wenn mir manchmal die Worte fehlen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe ganz häufig das Gefühl, immer dann, wenn mir jemand irgendwie doof gegen den Karren fährt, bin ich erstmal 5 Minuten still. Mir fehlen die Worte und irgendwann kommen sie wieder. Und dann denke ich, boah, Spontanität, hättest du nicht mal früher kommen können. Dann kann ich das körpersprachlich machen. Wichtig ist, klar zu machen, okay, ich nehme das wahr, dass hier eine Grenzüberschreitung stattfindet. Sei es, dass meine Grenze überschritten wird oder dass jemand anderes Grenze überschritten wird. Um dann der tatausführenden Person klar zu machen, hey, ich habe das gesehen und ich heiße es nicht gut. Ich kann mir zum Beispiel den Blick des Todes senden. Ich gucke diese Person mal ganz bewusst an und zeige wirklich alleine dadurch, dass ich das nicht gut heiße durch meine Mimik, hey, so nicht. Ich kann auch einfach mal einen Perspektivwechsel einleiten und sagen, weißt du eigentlich, wie sich das für mich anfühlt? Dass du sagst, nur weil ich ein Mann bin, muss ich jetzt eine zwingende Entscheidung treffen, jemanden zu kündigen, obwohl das gegen mein Ethos geht? Wichtig hierbei ist es herauszufinden durch Üben, was ist meine Superkraft in so einer Situation? Bin ich verbal? Bin ich paraverbal? Bin ich nonverbal? Was ist meine Sprache? Was fühlt sich richtig an? Und das ist auch so ein kleiner Wunsch und deswegen danke, dass du das auch platziert hast, Mais. Guckt euch die Übung an und stellt euch vor den Spiegel. Auch hier hilft das Bauchgefühl. Wir merken genau, bin ich der Mensch für eine Powerpose? Also sich groß machen, den Brustkorb vielleicht raus. Ist das Bein nach vorne meine Superkraft, das Bein nach hinten? Unsere Intuition sagt uns, wo unsere natürliche Stärke liegt. Nur das müssen wir tun, damit wir es fühlen. Weil zwischen Wissen und Können liegt ja der Ozean. Und manchmal reicht es nur aus, eine einzige Option zu haben und die einfach zu üben, um dann tatsächlich, egal welches ist, in dem jeweiligen Moment tatsächlich nutzen zu können.
Und es gibt ja auch Momente, und das kenne ich auch so von mir selber, wo ich in dem Moment nicht in der Lage bin, etwas zu tun, weil es mich doch auf dem falschen Fuß erwischt hat, weil ich gerade mit dem Kopf völlig woanders bin, vielleicht auch, weil ich echt müde bin, das immer wieder zu tun. Und auch dann können wir reagieren, indem wir es im Nachgang machen. Ne? Also idealerweise innerhalb von 72 Stunden, wenn unser Kurzzeitgedächtnis noch aktiviert ist und das von der anderen Person auch. Und auch dann können wir hingehen und es in einem ruhigen Gespräch klären oder es auch schriftlich klären. Es gibt Menschen, für die ist es einfacher, es schriftlich zu machen. Und auch da haben wir Methoden bereitgestellt. Ich finde ganz wichtig, auch nochmal zu ermutigen, dass es eben nicht immer diese eine schlagfertige Reaktion sein muss, ja, mit der wir irgendwie witzig und eloquent und gleichzeitig noch den Wind aus den Segeln nehmen sind. Mhm. Ganz ehrlich, ich kann das nicht. Mich setzt das so unter Druck, dass ich lieber gar nichts sage, als dann auch nicht schlagfertig genug zu sein. Und da wollen wir eben was auch entgegensetzen. Es ist okay, wenn wir nicht laut sind. Es ist okay, wenn wir nicht direkt die Person damit konfrontieren. Wir können es auf andere Art und Weise machen. Wichtig ist, dass wir es machen. Und sei es, dass wir es innerlich für uns erstmal machen, bevor wir es der anderen Person spiegeln, damit wir die Kontrolle über diese Situation wieder zurückbekommen. Und Kontrolle kriegen wir dann, wenn wir selber uns wieder ermächtigen, etwas dagegen zu setzen. Und es kann auch erstmal sein, es einfach nur aufzuschreiben, es zu dokumentieren. Ne? Und vielleicht sagen wir dann beim zweiten oder dritten Mal erst etwas. Oder wir gehen dann zu einer Ansprechperson. Auch das ist ja eine Reaktion und sich Hilfe holen. Weil gerade im Arbeitskontext sind wir nicht als Mitarbeitende auf uns alleine gestellt. Wir haben Ansprechpersonen, wir haben Vertrauenspersonen, wir haben die Antidiskriminierungsstelle. Also es gibt ganz viele Personen, die uns auch unterstützen, auch darin zu schauen, was sind denn jetzt für uns die individuell richtigen Schritte? Nicht für jede Person ist es richtig, eine Anzeige zu erstatten, ne, und da arbeitsrechtlich oder zivilrechtlich gegen vorzugehen, weil auch dafür brauchen wir Ressourcen, die wir vielleicht nicht immer haben. Doch es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst für einen Weg entscheiden. Und dann haben wir wieder Kontrolle.
Ja, finde ich super schön, wie viele Möglichkeiten ihr gerade aufzeigt, ne? Und gerade für euch, die zuhört, vielleicht habt ihr gemerkt an der einen oder anderen Stelle, ah ja, damit könnte ich was anfangen. Oder das fühlt sich noch am wenigsten schwierig und schlimm an. Ne? So wie du gerade gesagt hast, Sebastian, man braucht ja nicht 10 Lösungen. Du brauchst ja die eine, die zu dir passt. Und das findest du auch nur raus, wenn du es ausprobierst. Und das darf auch erstmal mit dir alleine sein. Oder vielleicht mit einem besten Freund, bester Freundin irgendwie, sag mal den Satz zu mir. Und dann mal zu gucken, wie du da wirklich in einem Rollenspiel üben kannst.
Ja, und deswegen haben wir auch in dem Buch tatsächlich versucht, auch genau diese Didaktik zu nutzen. Wir haben ja, also was das Buch letztendlich sagt, sei der Kaktus. Der Kaktus ist ja unser Symbol, das seht ihr auf dem Cover. Und immer dann, wenn ihr das Buch lest und ihr seht so einen Kaktus, der mal so von links oder von rechts reingewachsen kommt, dann könnt ihr sehen, okay, hier gibt es Praxisbeispiele. Das sind Sachen, die ihr ausprobieren könnt. Wie ihr der Kaktus sein könnt, weil der Kaktus steht für uns nämlich dafür, niemand hat das Recht, meine Grenzen zu verletzen. Wenn er das tut, dann steche ich zurück. Und es gibt Kakteen mit langen spitzen Stacheln, es gibt Kakteen mit vielen kleinen Stacheln. Aber der Kaktus schützt sich, was ihm wichtig ist. Und selbst wenn ihr mit einem Daumenkino durch das Buch durchgeht, werdet ihr sehen, okay, da ist der nächste Kaktus, da halte ich an. Um zu gucken, okay, was ist das Meinige? Und das ist das Symbol, was wir uns überlegt haben, was durch das ganze Buch geht. Weil das ist so. Niemand hat das Recht. Und wenn das jemand tut, dann darf ich mich wehren, wie der Kaktus das tut. Nur jeder wehrt sich anders und finde heraus, welcher bist du.
Ja, und dazu auch ergänzend, wir können auch nicht beeinflussen, wenn wir uns wehren, was danach passiert. Ne, wir wissen nicht, ob die Person dann sagt, oh Mensch, du, das war mir nicht bewusst, das wollte ich nicht, da achte ich drauf. Oder ob die Person irgendwie sauer wird oder wütend wegstampft oder wir dann doch einen Konflikt haben. Oder sie auch ihr Verhalten ändert. Wichtig ist allerdings, dass wir auf etwas, was passiert, auf ein Ereignis, was wir nicht beeinflussen können, Taten passieren, völlig egal, wie wir uns verhalten, ja, in welcher Branche wir sind, wie alt wir sind und so weiter und so fort. Menschen verhalten sich und Taten passieren, weil Tatpersonen sich entscheiden, es so zu machen. Wir können aber eine Antwort darauf geben. Und diese Antwort, die beeinflusst, wie wir uns fühlen und die beeinflusst, dass es ein Resultat gibt aufgrund dieser Antwort. Ne, wenn wir die Antwort nicht geben, wäre das Resultat ein ganz anderes. Dann würden diese Taten einfach so wahrscheinlich weitergehen. Wenn wir aber eine Antwort geben, wenn wir dem etwas entgegensetzen, wenn wir unsere Grenzen schützen und wahren, dann haben wir zumindest einen Einfluss auf das Resultat, weil es wird nicht ungehört bleiben. Wir können nicht das ganze Resultat bestimmen. Und das ist ja auch häufig das, was uns davon abhält, etwas zu melden oder einer Person gegenüber ihr Verhalten zu adressieren. Natürlich wollen wir nicht in einen Konflikt geraten und wir wollen auch nicht, dass wir auf einmal das Problem sind. Nur wenn wir gar keine Antwort geben, wenn wir uns gar nicht wehren, dann wird es immer so weitergehen. Und gleichzeitig ist es ein bisschen frustrierend zu wissen, okay, ich kann nicht das Resultat beeinflussen, ich kann diese Person oder auch das System oder Strukturen nicht von Grund auf ändern. Andererseits finde ich es aber auch erleichternd, weil das muss ich auch gar nicht. Das muss auch gar nicht mein Anspruch sein. Sondern mein Anspruch ist, ich stehe für mich ein, ich stehe für eine andere Person ein und ich tue das, um langfristig etwas zu verändern. Denn jedes Mal, wenn ich einstehe, wenn ich eine Antwort gebe, wenn ich etwas adressiere, ist auch das nicht nur ein Signal an die Tatperson, sondern auch an alle anderen, die das mitkriegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich diese Kraft der Vielen nutzen, dass wir unsere Schwarmintelligenz auch nutzen, Mai. Das, was du auch gerade sagtest, übt es miteinander, tauscht euch aus. Vielleicht habt ihr ganz andere Ideen, die wir noch gar nicht haben. Und vielleicht sind genau das die richtigen und die kommen in der neuen Auflage mit rein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, wir sind mehr. Nur wir müssen auch deutlich zu sehen sein, denn ansonsten haben diese Einzelpersonen oder diese Strukturen, die da geschaffen werden, immer wieder diesen Einfluss, den sie momentan an vielen Stellen weiterhin haben.
Ja, total. Und da sind wir wieder beim Aktivismus, beim meine einzelne Tat verändert. Ne? Allein dadurch, dass ich da etwas tue, verändert es das Umfeld. Ne? Da sind wir auch beim Systemischen, was ja auch in der systemischen Therapie auch viel genutzt wird. Ne? Ich verändere mich, ich mache etwas anders und alle anderen müssen reagieren, ob sie wollen oder nicht. So. Und gleichzeitig, ne, auch hier nochmal eine kleine Entspannung für eure Nervensysteme, die ihr gerade zuhört, wenn ihr merkt, oh mein Gott, das ist mir alles viel zu viel und ja, ich verstehe das in der Theorie und in der Praxis kann ich es trotzdem nicht, weil, ne, und da kommen vielleicht Traumamuster raus, du hast Angst, da kommen, ne, also vielleicht tatsächlich auch Existenzängste beim Machtmissbrauch etc., dann ist auch das okay, auch das ist ein Schutz, ne, wenn du merkst, ich kann das nicht, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil, dann ist das erstmal ein kluger Schutz von deinem Nervensystem, das sagt, weiß nicht. So, und dann darfst du für dich schauen, wie kannst du es trotzdem vielleicht verarbeiten, ne? Intern, also außerhalb der Arbeit, mit Freundinnen, mit Familie erstmal drüber sprechen, dass du aus dieser Ohnmacht herauskommst, die Sebastian vorhin genannt hat, ne? Weil das ist ja das, was uns auch als Queens, als traumatisierte Menschen ja immer wieder so belastet, in dieser Ohnmacht zu landen. Das heißt, selbst wenn du es nicht mit der Person ausagierst, nimm es mit und besprich es woanders. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten, nicht direkt die Person zu konfrontieren. Konfrontation ist ja auch immer noch mal schwieriger für Survivors als für Nicht-Survivors. Du kannst ja andere Mittel und Wege finden, wie zum Beispiel die Allies suchen, ne, mit anderen KollegInnen sprechen, sag mal, ist dir das auch aufgefallen? Ne? Oder vielleicht dich für jemand anderen einsetzen, ne, wenn der Spruch gerade gar nicht bei dir gelandet ist und du mitbekommen hast, dass der Mensch den auch noch wem anders gedrückt hat, dann dich vor jemand anders stellen, weil das habe ich viel, viel erlebt bei Queens tatsächlich, dass es dass so schwer es ist, für sich selber einzustehen, sie für andere richtig groß stehen können und plötzlich die breitesten Schultern im Raum haben. Und natürlich auch strukturell, ne? Also die Möglichkeit, wo Verena gerade am Anfang viel drüber gesprochen hat, wir können ja auch ein Unternehmen strukturell verändern, indem wir uns bei HR melden, indem wir uns beim Betriebsrat melden, indem wir darum bitten, dass unser Anliegen anonym behandelt wird, vielleicht auch andere fragen, hey du, der war doch auch, ne, du hast das auch mitbekommen, magst du auch einen Brief schreiben, ne? Dass je mehr von unten, ne, dann sind wir bei bottom up, je mehr von unten sagen, hey Leute, da läuft was nicht, da müsst ihr was ändern, lasst uns doch mal ein Awareness-Training machen und lasst uns mal Verena Sebastian in unser Unternehmen einladen oder welches Trainingsteam auch immer, ne, also ihr könnt, genau, ne, es kann sein, dass ihr ein wundervolles Unternehmen habt, wo es top-down da ist, wo die, ja, wo das Führungsteam sich dessen bewusst ist und dann einfach nur in Anführungsstrichen jemand da ist, der doof ist und sich nicht verhält, und leider andersherum, was ja, glaube ich, die meisten, die das hier hören, vielleicht eher aus ihrem Arbeitsleben kennen, dass da einfach eine Kultur über Jahre historisch gewachsen ist, und das war ja schon immer so, und in meiner Ausbildung gab es immer eine Bierkiste am Samstag, am Freitag in der Fabrik, ne? Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es muss nicht immer die Konfrontation sein. Aber, und das finde ich schön, dass diese Aufzählung, dass Konfrontation nicht gleich Konfrontation ist. Ein Todesblick, der sagt ganz schön viel aus, ohne dass ich viel tun muss, außer sehr böse gucken. Und das tue ich wahrscheinlich sowieso, wenn ich gerade sehr angepisst bin. Außer ich habe vielleicht gelernt, alles wegzulächeln und so zu tun, als ob gar nichts wäre. Dann einfach mal das Lächeln weglassen. Das macht auch schon ganz schön viel, wenn jemand gewohnt ist, dich immer nur lächeln zu sehen.
Ja, und das ist total wichtig, Mai, und danke, dass du das ansprichst. Und wir haben auch extra ein Kapitel genau deswegen dafür, so was Safety First bedeutet, weil das geht immer als erstes. Und ja, wir Menschen sind extrovertiert, introvertiert, wir haben eine Biografie, wir haben eine Sozialisation, und gerade ich als Queen, wenn ich eine bin, dann habe ich natürlich eine ganz andere Ressource vielleicht in solchen Momenten. Der Selbstschutz geht immer vor, und wenn ich merke, ich habe keine, hey, dann mache ich genau das, was du gerade beschrieben hast. Und deswegen haben wir so viele Ansprechpersonen und Ansprechstellen auch in dem Buch aufgelistet. An wen kann ich mich denn melden, selbst wenn ich unsicher bin, um einfach eine Klarheit zu bekommen aus einer anderen Perspektive, um mir Unterstützung zu sorgen. Wir haben auch in dem Buch aufgenommen, was bedeutet es, Ally zu sein und wie wichtig ist das? Und deswegen haben wir die zwei Perspektiven auch immer. Was kann ich tun, wenn bei mir selber Grenzen überschritten werden, wenn ich sexualisierte Gewalt erlebe? Aber auch, was kann ich tun, wenn ich wahrnehme, dass bei jemand anderem Grenzen überschritten werden und sexualisierte Gewalt angewendet wird und diese Person gerade nicht in der Lage ist, auf ihre Ressourcen zurückzugreifen und irgendwie aktiv zu werden? Weil das ist ja auch gerade aus unserer Perspektive bei diesem Thema total wichtig. Weil das ist, das ist richtig, richtig hart. Und das tut so weh, sowas zu erleben. Und wir erleben das ja so häufig, das ist ein solches Massenphänomen. Die 24 Stunden am Tag, wenn wir 12 Stunden davon wach sind, behaupte ich, hat jeder von uns mindestens 50 sexualisierte Gewalterfahrungen gesammelt. Die meisten davon nehmen wir gar nicht so wahr. Und das macht was mit uns. Deswegen, safety first, achtet auf euch, guckt, was ist es. Und wenn ihr merkt, ihr habt was, dann nutzt es als Ressource. Und selbst wenn ihr mal nicht, obwohl ihr vor dem Spiegel gemerkt habt, das funktioniert, in dem Moment es dennoch nicht schafft, es anzuwenden, bloß nicht in die Selbstverzweiflung zu gehen. Und das machen wir ja auch ganz häufig. Mann, ich habe es wieder nicht geschafft. Nein, ihr habt es geschafft, weil ihr seid durch die Situation durchgekommen. Und wenn es 2 Tage dauert, bis ihr dann den Gesprächspartner sucht, bei der Antidiskriminierungsstelle anruft oder, dann habt ihr was Wunderbares getan. Und das ist so wichtig. Und dafür ist das Buch da. Pickt es euch aus, guckt und findet es.
Ja, und wenn du sagst auch Safety First, das gilt eben auch nicht nur für uns als Mitarbeitende, als betroffene Personen, als Allies, sondern vor allen Dingen auch für Unternehmen und auch daran richten wir uns, ne? Also was ist denn eigentlich das, was ihr als Unternehmen zum einen gesetzlich machen müsst? Warum scheitert es manchmal, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es nicht durchgeführt wird? Und wie wichtig ist es eigentlich auch, dass Unternehmen sich eben nicht nur in irgendeinem Satz irgendwo versteckt in Leitlinien oder auf der Webseite positionieren, sondern das wirklich aktiv tun? Also inwieweit ist auch eine Auswahl von beispielsweise Ansprechpersonen, Vertrauenspersonen wichtig? Warum ist es wichtig, dass eben nicht gesagt wird, ja, hier HR, macht ihr das doch mal mit im Personalbereich, ihr seid doch sowieso so nah dran an den Mitarbeitenden. Nee, vielleicht sind das genau nicht die richtigen Ansprechpersonen. Ne? Vielleicht braucht es auch externe Ansprechpersonen, damit eben bestimmte Abhängigkeiten auch bei einer Meldung nicht stattfinden. Es braucht ganz aufmerksame Führungskräfte und es braucht auch aufmerksame Aufsichtsräte, VorständInnen oder auch Unternehmensinhabende. Das heißt, es ist elementar, dass alle diese in Unternehmen, in Arbeitsplätzen involvierten Personen und Bereiche wirklich auch beteiligt sind bei diesem Thema, ne? Und zwar aktiv, aber auch, wenn es um Entwicklung von Schutzkonzepten geht und so weiter und so fort. Und das ist eben auch etwas, was wir so in unserer Arbeit sehr häufig ganz schnell merken. Was funktioniert eben in der Theorie super, sieht super aus in so einer Broschüre? Und wo hapert es dann tatsächlich? Wo sind eben genau die Stellen, dass sich Mitarbeitende nicht melden, dass es nicht zu Konfrontationen kommt mit Tatpersonen durch entsprechende Stellen, dass es nicht zu Konsequenzen kommt? Was ist das wieder für eine Auswirkung? Denn auch das macht etwas. Und viele Mitarbeitende melden sich ja auch nicht bei bestimmten Stellen, weil sie entweder die Erfahrung gemacht haben, dass es nichts bringt, oder die Sorge haben, dass es nichts bringt. Weil wir auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten häufig mitbekommen haben, dass betroffene Personen auf einmal als Problem gelten, ne? Dass die angegriffen werden, dass die Tatperson, ach du, weißt du, ist sowieso in 3 Jahren in Rente, was willst du da noch machen? Oder ja, so ist das halt, sei nicht so sensibel. Und diese Personen verlassen ganz häufig Unternehmen, auch heute, obwohl es diese Gesetze gibt. Und damit schaden Unternehmen sich auch selber. Und auch das ist etwas, was wir ganz klar auch mal beziffern in diesem Buch. Und was unendlich wichtig ist, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Denn ich denke, Es werden weitere Gesetze folgen, es werden weitere Verpflichtungen für Unternehmen kommen und irgendwann werden sie nicht mehr drum herum kommen, sich mit diesem Thema oder auch mit anderen ISM noch mal ganz anders auseinanderzusetzen, weil sie ansonsten auch nicht mehr die Mitarbeitenden haben, die sie brauchen, um innovativ und produktiv zu bleiben.
Finde ich sehr, sehr schön, da auch nochmal den Blick auf die Schädigung des Unternehmens zu werfen. Ne? Also gerade wenn man in Unternehmen ist, wo, boah, nö, ist alles in Ordnung hier. Ne? Nee, Moment mal. Wir leben heute in einem anderen Jahrhundert. Dinge sind anders. Und wenn ihr da nicht mitgeht, könnte das doof für euch am Ende enden. Wow. Ihr beiden, danke euch für all euren Input, für all eure Erfahrung, für all das, was ihr hier mitgebracht habt. Und also ganz, ganz große Empfehlung an alle, die jetzt neugierig geworden sind, die vielleicht jetzt wissen wollen, was bei den anderen Kakteen noch so an Übungen drin stehen und wie man da jetzt irgendwie weiter rangehen kann. Ich hoffe, die beiden haben euch Mut gemacht, Inspiration, dass ihr merkt, boah, da tun sich so sich Handlungsoptionen auf, die vorher gar nicht da waren. Ne? Vorher war vielleicht Paralyse, Schweigen, Weggehen und jetzt sind plötzlich irgendwie, ja, nennt Sebastian in einem Satz einfach mal so 8 mögliche Handlungsoptionen und man denkt sich, ha, vielleicht ist ja eine davon für mich. Und ihr beiden habt ja noch ein mega tolles Geschenk mitgebracht. Mögt ihr mal erzählen, was ihr für unsere HörerInnen dabei habt?
Ja, super, super gerne. Und zwar haben wir unser Buch bewusst auch im Selbstverlag verlegt, weil wir damit die Chance haben, dieses Buch auch kostenfrei an euch zu geben. Und das möchten wir gerne tun. Wir möchten euch gerne eine PDF-Version des Buches zukommen lassen. Und dafür wäre es wichtig, dass ihr uns entweder auf Instagram oder auf LinkedIn folgt und über den jeweiligen Kanal eine direkte Nachricht zukommen lasst mit dem Hashtag bis hier und nicht weiter. Ich denke, wir werden das auch noch mal in den Shownotes schreiben. Dann findet ihr da genau alle Links und auch noch mal den Titel. Ja, und wir freuen uns, wenn wir so auch noch mal in Kontakt mit euch kommen. Wir sind natürlich auch jederzeit da für Fragen, Anregungen. Und wünschen euch auch an dieser Stelle alles, alles Gute. Wir sind unendlich dankbar, dass wir auch ein Teil dieser Community sind, der Survivor Queens und Survivor Kings, und freuen uns über jeden Austausch und jeden Impuls auch von euch an dieser Stelle.
Danke dir, Verena. Ich habe gerade noch einen kurzen Blick zu Sebastian, bevor ich das Schlusswort mache. Magst du auch noch?
Mir kommt deine erste Frage gerade wieder in meinen Gedankengang. Warum habt ihr eigentlich dieses Buch geschrieben? Und ich habe eine Antwort, weil ich habe gerade wieder festgestellt, die 40 Minuten oder 43 Minuten, die wir Zeit hatten in diesem Podcast, reichen einfach nicht aus, um all das, was uns ausmacht, was uns antreibt, was wir mittlerweile wissen, was wir erfahren haben zu diesem Thema, einfach irgendwie tatsächlich euch zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Grund. Ihr habt 300 Seiten. Ja, das ist viel. Nur da habt ihr die Möglichkeit, euch das rauszupicken, was euch interessiert. Und ihr habt die Möglichkeit, das da zu lesen, wann immer ihr wollt, wo ihr wollt. Ohne vielleicht einen lauten Sebastian oder eine bedächtige Verena mit der Stimme im Hintergrund zu haben, sondern das einfach für euch zu verarbeiten, wie es für euch wichtig ist. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben. Weil das so ein wichtiges Thema ist und es soll für alle verfügbar sein. Und deswegen nutzt das. Ihr seid auch eingeladen, das PDF zu teilen. Weil Verena und ich, wir möchten mit diesem Buch nicht zwingend Geld verdienen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr die gedruckte Ausgabe kauft. Braucht ihr aber nicht. Wichtig ist, dass ihr die Infos bekommt, dass ihr die Anwendungsmöglichkeiten habt und dass wir vielleicht in dieser gerade auch gefühlt nicht gerade besser werdenden Welt, was all diese Themen betreffen, einen kleinen Beitrag dazu leisten können, es in die richtige Richtung zu schieben. Und deswegen danke für alle, die zuhören und alle, die es teilen, und ja.
Ganz, ganz großen Dank dir, Sebastian, dir, Verena, dass ihr heute wie hier wart, dass ihr dieses Buch geschrieben habt und für diese echt krasse Entscheidung, was ja auch eine monetäre Entscheidung ist, zu sagen, nee, wir wollen daran nicht unbedingt Geld verdienen. Natürlich ist es toll, da Geld für zurückzubekommen, für 1,5 Jahre Arbeit und Recherche und alles. Aber dass ihr sagt, primär ist uns hier der Aktivismus wichtig. Wir stellen euch hier kostenlos 300 Seiten Buch als PDF zur Verfügung. Also ihr Lieben, wenn ihr gerade zuhört und denkt, what? Das klingt ja viel zu schön, um wahr zu sein. Ist es quasi auch. Also da einmal ganz, ganz dicken Applaus an die beiden, dass die hier ihre Erfahrung aus so langer Arbeit, sowohl die Schreibarbeit als auch eure Arbeit, die ihr in Unternehmen gesammelt habt, eure Erfahrung, dass ihr das da reinpackt. Also ihr Lieben, wenn ihr Interesse an dem Buch habt, ist das die Chance, den beiden zu schreiben. Folgt ihnen entweder auf Instagram oder LinkedIn. Dürft ihr auch auf beiden Accounts machen, wenn ihr mögt. Und schickt ihnen einmal eine Nachricht mit dem Hashtag bis hier und nicht weiter. Ihr findet alle Links in den Shownotes und dann kriegt ihr das PDF zugeschickt. Und wenn ihr einfach eher der Papierbuchtyp seid und ihr ein schönes gedrucktes Buch in der Hand haben wollt, bestellt euch deren Buch als gedruckte Version. Und ja, damit unterstützen wir ihre Arbeit nochmal. Ja, auch da nochmal ein Buchverkauf macht natürlich auch was, ne? Also wenn ich euch beide als frische AutorInnen angucke, das macht natürlich was zu sehen. Oh, guck mal, hier wurde wieder ein Buch bestellt. Das ist nochmal anders als, guck mal, ich habe hier eine PDF verschickt, ne? Also von daher unterstützt die beiden gerne, wenn ihr mögt. Holt euch das Wissen und teilt auch eure Erfahrungen mit ihnen. Die beiden sind super offen für Erfahrungsberichte, für Fragen, die sie dann vielleicht im nächsten Buch oder in ihrem nächsten Training mit aufnehmen können. Und wenn ihr merkt, boah, die beiden brauche ich bei mir im Unternehmen, dann schreibt ihnen. Die Kontakte sind auch in den Shownotes. Ladet sie zu euch ins Unternehmen ein oder stellt Kontakt her zur Personalabteilung, zu Geschäftsführung, wer auch immer da zuständig ist. Die beiden machen wirklich eine wundervolle Arbeit und haben da sehr, sehr viel Erfahrung drin. Und damit mag ich schließen. Verena, Sebastian, ganz großen Dank, dass ihr da wart und uns hier mit all eurem Wissen bereichert habt.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
So gerne.
Das war's mit der Folge mit Verena und Sebastian zum Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Ich hoffe, wir konnten dir einige Impulse und Ideen mitgeben, wie du damit umgehen kannst, wenn es dich betrifft oder vielleicht auch andere Menschen in deinem Umfeld und du sie besser unterstützen kannst. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter. Oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events, wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast. Oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!